Jetzt Ökomagazin Rainbow hören und öffentlich fahren. Natürlich mit dem Handyticket der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG.
Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92.4, heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Tabea und in unserer heutigen Sendung werden wir mit einigen unserer ehemaligen Weltwärtsfreiwilligen über ihre Erfahrungen sprechen. Pro Regenwald organisiert seit 2010 über Weltwärts einen Freiwilligendienst, mit dem jährlich etwa 15 Freiwillige für ungefähr ein Jahr nach Costa Rica und Nicaragua reisen und sich dort bei unseren Partnerorganisationen in den Bereichen Umweltschutz, nachhaltige Landwirtschaft und Menschenrechte in verschiedenen Projekten einsetzen. Im Sommer vergangenen Jahres haben unsere Freiwilligen des Jahrgangs 2014, kurz vor ihrer Ausreise nach Mittelamerika, über ihre Erwartungen, Ängste und ihre Vorfreude auf Radio LoRa gesprochen. Seit September dieses Jahres sind die Freiwilligen nun wieder zurück in Deutschland und wir möchten heute mit ihnen über ihre tatsächlichen Erfahrungen reflektieren und erfahren, welchen Einfluss der Einsatz auf sie persönlich, aber auch auf ihren beruflichen Werdegang hatte. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, gibt's zunächst ein wenig Musik mit Mo Kenny und The Happy Song. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92.4 mit Pro Regenwald. Bei uns dreht sich heute alles um unsere zurückgekehrten Weltwärtsfreiwilligen und ihre Erfahrungen aus dem Einsatz in Mittelamerika. Dazu begrüße ich nun ganz herzlich Caroline, Fania, Jan Hendrik, Julian, Lena, Selina und Simon bei uns im Studio und freue mich, mit euch über eure Erlebnisse sprechen zu können. Wenn ihr nochmal an die Zeit vor eurer Ausreise zurückdenkt, mit welchen Erwartungen seid ihr denn damals in den Einsatz gestartet und inwiefern haben sich diese dann auch erfüllt?
Also ich glaube, ich bin da relativ spontan reingegangen, weil auch gar nicht so viel Vorlaufzeit da war. So eigentlich so, was Erwartungen haben sich eigentlich relativ erfüllt. Man hat Spanisch gelernt, man hat die Kultur kennengelernt aus einem anderen Blickwinkel. Was jetzt vielleicht nicht so war, dass man jetzt so viel gerissen hat, wie man sich das vielleicht erträumt hatte. Aber ansonsten eigentlich haben sich mehr oder weniger erfüllt.
Meine Erwartungen wurden gleich im ersten Vorbereitungsseminar zunichte gemacht, weil man kommt eben mit dieser Einstellung hin, oh, ich gehe jetzt nach Costa Rica und ich tue da ganz viel bewältigen. Da wurde uns allen gleich erstmal gesagt, nein, also dass wir unsere Erwartungen schon gering halten sollten, darum bin ich dann letztendlich auch mit sehr geringen Erwartungen hingegangen. Ich wusste auch am Anfang nicht genau, was meine Aufgaben dort sein werden. Ich wusste nur, ich würde mit einer Frauengruppe arbeiten. Aber letztendlich wurde ich eigentlich positiv überrascht. Ich hatte mir die Lebensstandards anders vorgestellt, aber letztendlich kam es mir doch im Vergleich zu dem, was ich mir vorgestellt hatte, recht luxuriös vor.
Man hat versucht, so wenig wie möglich Erwartungen überhaupt zu haben im Vorhinein, weil man wusste, es kann so viel passieren oder auch nicht passieren, dass es wäre blöd, sich Erwartungen zu machen. Aber trotzdem hat man sich welche gemacht. Irgendwie musste man sich ja irgendwie vorstellen, worauf man sich einlässt. Irgendwie wollte man sich ja darauf vorbereiten. Und ich kann sagen, es haben sich sehr, sehr viele Erwartungen erfüllt. Ich habe viel von dem Land gesehen, ich habe viel kennengelernt, ich habe viel über mich gelernt.
Ja, man geht ja immer so rein und denkt, man möchte keine Erwartungen haben und man geht da total ergebnisoffen rein. Ich habe aber eben schon gemerkt, dass man so seine Lebenssituation in diese neue Umgebung und dieses neue soziale Netz einfach mit reinbringt. Also man muss, glaube ich, eher so mit seinen eigenen Lebensentwürfen hadern oder die hinterfragen und auch Arbeitsabläufe hinterfragen, warum das jetzt so strukturiert werden sollte und warum nicht anders. Und das fand ich ganz gut, das auch mit Geduld zu erfahren.
Das war The Tallest Man on Earth mit Pistol Dreams. Jetzt geht es weiter mit unseren Weltwärtsfreiwilligen, die heute bei uns im Studio über ihren Einsatz in Mittelamerika reflektieren. Wie wir schon gehört haben, haben die meisten von euch versucht, möglichst unvoreingenommen in den Dienst zu starten, wenn auch nicht ganz ohne Erwartungen. Und einige dieser Erwartungen wurden dann ja auch erfüllt. Gleichzeitig gab es aber auch viele Überraschungen und Herausforderungen, mit denen ihr konfrontiert wart. Welche Erlebnisse sind euch denn von eurem Aufenthalt in besonderer Erinnerung geblieben?
Ich war in Guanacaste stationiert. Das ist eine relativ trockene, wenn nicht sogar die trockenste Ecke in Costa Rica. Und wir hatten die ganze Zeit eigentlich immer nur Sonne, keine einzige Wolke am Himmel. Und es war halt komplett trocken. Und nach 8 Monaten wirklich erst, also von meinen insgesamt 12, hat es dann wirklich einen Tag mal angefangen zu regnen. Und ich kann mir noch genau diesen Moment, wo man sich dann einfach denkt, wow, jetzt sehe ich es hier auch mal, wie es hier regnet. Sonst hat man immer 35 Grad und auf einmal kühlt es an derselben Stelle auf 25 runter.
Ja, also ich bin mal in eine ziemlich heftige Situation reingeraten. Es war eine häusliche Gewaltsituation und da wusste ich erst gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ob ich mich da einmischen soll, weil ich ja praktisch da mit reingezogen worden bin. Und habe dann auch lange überlegt, was ich machen soll und habe mich aber dann trotzdem dazu entschieden, da mich nicht einzumischen, was dann letztendlich auch die richtige Entscheidung war. Und ich glaube, die Leute haben sich dann auch sicherer und wohler gefühlt, wenn sich da kein Außenstehender mit eingemischt hat, obwohl es so eine heftige Situation war für den Freiwilligen.
Eine Sache, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, da habe ich einmal eine Familie auf dem Land besucht. Die hatten wirklich da ihr kleines Häuschen und direkt nebendran haben sie die Kühe gemolken. Mit allen Gerüchen und sonst was, was man sich dabei vorstellen kann, weil die Schweine waren da auch noch mit dabei. Also es war nicht optisch nicht sehr schön und die Geruchsnote hätte auch wirklich anders sein können. Aber nach 2 Tagen hat man sich an den Geruch gewöhnt und ich denke, die schönsten Erlebnisse, die ich in Costa Rica hatte, hatte ich eben genau mit dieser Familie in diesem Haus. Einfach schöne Gespräche und das ist es eben auch, was man merkt, dass die Umgebung wirklich egal ist. Es geht nur um die Leute, die dort sind.
Ein Erlebnis, an das ich gerne zurückdenke, ist mein Besuch in dem Dorf La Fe an der Karibikküste Nicaraguas. Dort war ich zu Besuch und der Ortskoordinator, der mich vorher nicht kannte, hat mich als Gast empfangen, obwohl kurz vorher sein Vater leider verstorben ist. Und so kam es auch, dass ich eingeladen war zu zur abendlichen Totenwache vor dem Haus des Verstorbenen. Das war jetzt gar nicht so traurig, wie man vielleicht meint. Es wurde viel gesungen, getanzt. Es war eigentlich eher ein fröhliches Abschiednehmen. Und am dritten Tag wurde ich gebeten, auch einen Beitrag zu leisten. Und ich habe die Gitarre genommen, ein kleines Lied gespielt. Und im Anschluss kamen alle zu mir, haben sich bedankt, teilweise umarmt. Aber das Wichtigste ist, es hat meine Rolle in dem Dorf etwas geändert. Ich bin als Gast gekommen, wurde sehr freundlich aufgenommen und bin nach 5 Tagen als fast einer von ihnen gegangen und wurde beschenkt. Was ich daraus mitgenommen habe, ist, ich versuche, Menschen genauso offen und gastfreundlich entgegenzutreten hier in Deutschland, wie ich es dort erlebt habe. Und das zweite ganz Wichtige ist, auch kleine Gesten können einen großen Unterschied machen.
Ich bin ja eigentlich nach Costa Rica gekommen, um konstruktive Arbeit zu leisten. Ich wollte pflanzen, ich wollte wachsen sehen. Ich musste aber auch schnell feststellen, dass ich eben auch destruktiv sein muss, weil es eben was anderes ist, durch eine kostarikanische Natur zu gehen, als jetzt durch den deutschen Wald. Ich musste einige Schlangen töten, weil sie eben Sicherheitsrisiko waren für mich und andere Freiwillige, gerade in der Nähe von Behausungen. Das hat mich natürlich sehr geschockt, weil ich habe noch nie Tiere getötet, nur aufgrund dessen, dass irgendwas passieren könnte oder nicht mal, weil ich sie essen wollte, weil ich Vegetarier bin. Und das fand ich ziemlich schlimm, es hat mich auch sehr mitgenommen und ich habe aber versucht, da auch irgendwo etwas Positives rauszuholen und ich hatte in einer Baumschule dann ein kleines Hürebeet angelegt in Schlangenform, weil ich halt denke, dass gerade diese Tierart eine der Königinnen dieser Natur sind und dass man denen eigentlich auch huldigen muss, auch wenn sie oft nicht so positiv besetzt sind.
Hallo beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92.4 mit Pro Regenwald und unseren Weltwärtsrückkehrerinnen, die uns heute von ihrem Einsatz in Mittelamerika berichten. Vor dem Song Big Jumps von Emiliana Turini haben uns Simon, Caro, Selina, Fania und Julian von einigen ganz besonderen ihrer Erlebnisse erzählt. Ganz offensichtlich habt ihr während eures Dienstes viele neue Erfahrungen gesammelt. Daher nun nochmal die Frage an euch alle. Inwiefern hat euch denn euer Weltwärtseinsatz persönlich verändert?
Zwangsläufig wird man genügsamer und geduldiger. Es läuft alles ein bisschen viel langsamer als in Deutschland. Und man hat gemerkt, dass man sich verändert, also oder ich persönlich die Sichtweise auf das Leben verändere oder unsere Sichtweise auf das Leben in Deutschland sich so weit verändert hat, dass man einfach ganz andere Sachen hinterfragt wie unseren Konsum. Ich war völlig überfordert, als ich nach Hause gekommen bin und den Kleiderschrank aufgemacht habe und da waren so viel Zeug, das ich nicht brauche und irgendwie für notwendig gehalten hatte, bevor ich gegangen bin.
Also ich bin definitiv ruhiger geworden und ja, es ist einfach die Gelassenheit, die man da mitnimmt und es ist auch, glaube ich, jetzt mittlerweile echt schwer geworden, mich unter Druck zu setzen und ja, einfach diese Gelassenheit ist, glaube ich, eines der positivsten Dinge, die ich mitnehmen durfte.
Ich glaube gar nicht so sehr. Also meine Familie hatte Angst, dass sie gar nicht mehr klarkommen mit mir, wenn ich jetzt so nach diesem Jahr wiederkomme. Vor kurzem hat meine Schwester zu mir gemeint, ja, eigentlich bist du doch der Alte geblieben. Aber ganz so entwicklungsresistent bin ich dann eben doch nicht. Es gibt ja immer wieder Alltagssituationen, die mich zum Schmunzeln bringen, weil ich gelernt habe, in gewisser Weise eine Außenposition einzunehmen und viele Dinge, die hier ganz normal alltäglich sind, auch kritisch zu betrachten. Und auch habe ich eine emotionale Bindung zu Umweltthemen bekommen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob man weiß, dass etwas schlecht ist oder ob man es selbst erlebt, selbst gesehen hat.
Ich bin ordentlicher geworden, weil nachdem ich in der Gastfamilie ausgezogen bin, bin ich mit meinem besten Freund dort zusammengezogen. Und ich habe da öfter mal Unordnung hinterlassen und hat er mir irgendwann gesagt, ja, also entweder du bist ordentlicher oder du gehst und dann wurde ich ordentlicher.
Ich denke, was einfach alle sagen werden, man ist genügsamer geworden, aber was mir jetzt besonders zur Weihnachtszeit aufgefallen ist, vom Konsum her, jetzt in der Weihnachtszeit isst man ja viel Schokolade und so weiter und ich habe auch mal eine Rittersporttafel alleine gegessen, wie man das so macht. Und da musste ich mich wieder an Costa Rica erinnern, wenn meine Eltern mir Pakete geschickt haben mit Schokolade und ich habe dann die Schokolade an Leute verteilt. Die haben eine von diesen Rittersporttafeln genommen und eines dieser kleinen Vierecke nochmal in vier kleinere Vierecke aufgeteilt und dann ist wirklich ein Tellerchen rumgegangen mit dieser Schokolade drauf und jeder hat sich nur ein kleines Viereck genommen und die hatten das so lange im Mund behalten und ja, es war einfach, dass man seinen Besitz mehr teilt und sich darauf mehr bedenkt.
Mehr teilen also statt besitzen. Ein schöner Gedanke. Ich bedanke mich schon mal für die Einblicke, die ihr uns bisher in eure Zeit als Weltwärtsfreiwillige gewährt habt. Bevor wir in der zweiten Hälfte unserer Sendung erfahren werden, ob der Einsatz unsere Freiwilligen auch in ihrer Berufswahl beeinflusst hat, hören wir noch ein wenig Musik. Als nächstes ein Klassiker, John Lennon mit Imagine. Und anschließend folgen die Öko-News mit Martin.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
Unverständlich. Umweltministerin Barbara Hendricks verweigert Abgabe oder Mindestpreis für Plastiktüten. Obwohl die EU-Kommission die EU-Mitgliedstaaten zu einer drastischen Reduktion von Plastiktüten verpflichtet, setzt das Umweltministerium auf das bisher gescheiterte Instrument der freiwilligen Selbstverpflichtung. Umweltschützer dagegen fordern, eine bundesweite Plastiktütenabgabe von 22 Cent einzuführen. Zwei Wochen nach dem Pariser Klimagipfel kapituliert das Bundesumweltministerium vor den Interessen des Handels. Der Handelsverband Deutschland verhindert erfolgreich eine gesetzliche Regelung zur Festlegung eines Mindestpreises für Plastiktüten. Stattdessen soll der Handel freiwillig einen nicht näher festgelegten Preis für Plastiktüten verlangen. Umweltministerium und Handelsverband Deutschland wollen noch vor Weihnachten diese Vereinbarung verabschieden. Das Problem: Der Handel kann für die Plastiktüten Geld verlangen, muss sich aber nicht daran halten. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass diese geplante Vereinbarung die Menge an verbrauchten Plastiktüten in Deutschland nicht senken wird. Der vom Handelsverband Deutschland für Ende Dezember angekündigte Vorschlag sieht weder vor, eine konkrete Höhe des Preises für Plastiktüten festzulegen, noch soll es Sanktionsmaßnahmen geben, falls sich Händler nicht an die Selbstverpflichtung halten. Andere EU-Staaten wie Irland haben mit einer klaren gesetzlichen Regelung den Plastiktütenverbrauch fast auf null reduziert. In Deutschland werden pro Jahr mehr als 6 Milliarden Plastiktüten verbraucht. Eine Richtlinie der Europäischen Union vom April 2015 verpflichtet die Bundesregierung, den Verbrauch von Plastiktüten deutlich zu reduzieren. Ab 2020 soll der Verbrauch auf 90 Plastiktüten und ab 2026 auf 40 Stück pro Einwohner gesenkt werden. Derzeit werden in Deutschland pro Kopf und Jahr 76 Plastiktüten verbraucht. In anderen europäischen Ländern sind es deutlich weniger. In Luxemburg 20 und in Dänemark sowie Finnland nur 4 Tüten pro Kopf und Jahr. Dammbruch Eisenerzmine. Vermögen von BHP Billiton und Vale eingefroren. Nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine hat ein Gericht das brasilianische Vermögen der beiden Bergbaukonzerne BHP Billiton und Vale eingefroren. Die Anordnung ist Teil eines Rechtsstreits zwischen der Regierung Brasiliens und den beiden Unternehmen. Der zuständige Richter aus dem Bundesstaat Minas Gerais befand, dass BHP und Vale für die bisher schwerste Umweltkatastrophe in Brasilien verantwortlich gemacht werden könnten. Die Bergbaukonzerne können dagegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen. Um welchen Vermögenswert es dabei geht, wurde zunächst nicht bekannt. Brasilien hat die Konzerne auf umgerechnet knapp 5 Milliarden Euro Schadenersatz verklagt. Das Geld soll für Säuberungs- und Wiederaufbauarbeiten nach der Umweltkatastrophe eingesetzt werden. Anfang November war der Damm eines Abwasserbeckens der Erzgrube Germano gebrochen. Der austretende Klärschlamm begrub zunächst ein Bergdorf unter sich und verseuchte das Tal des Flusses Rio Doce. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben. Für rund 250.000 Menschen muss die Trinkwasserversorgung neu geregelt werden. Schlamm und Wassermassen wurden noch 100 Kilometer von der Unglücksstelle entfernt angeschwemmt. Die Behörden gehen davon aus, dass es rund 10 Jahre dauern wird, um die betroffene Region zu säubern. Seen erwärmen sich weltweit. Mit der allgemeinen Erderwärmung steigen auch die Oberflächentemperaturen von Binnengewässern spürbar an, in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt um 0,34 Grad. Das ergab, so berichtet das Portal Klimaretterinfo, eine Studie der Illinois State University, die Daten von mehr als 200 großen Seen aus den Jahren 1985 bis 2009 auswertete und jetzt im Fachmagazin Geophysical Research Letters frei zugänglich ist. Die untersuchten Gewässer umfassen dabei mehr als die Hälfte der weltweiten Vorräte an Süßwasser. Nach Angaben der Forscher war es die erste Analyse dieser Art weltweit. Die Erwärmungsrate der Gewässer stehe dabei im Zusammenhang mit der im Zeitraum von 1979 bis 2012 um 0,25 Grad gestiegenen Lufttemperatur sowie der um 0,12 Grad gestiegenen Oberflächentemperatur der Ozeane. Für bestimmte Gewässer könne der Temperaturtrend dabei deutlich abweichend sein, in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren, die das Wärmebudget des jeweiligen Sees beeinflussen. Die Forscher fanden dabei heraus, dass sich Gewässer, die zeitweise mit Eis bedeckt sind, schneller erwärmen als solche, die das ganze Jahr über eisfrei bleiben. Zudem gäbe es einen stärkeren Temperaturanstieg auf der nördlichen Halbkugel mit im Schnitt 0,72 Grad, darunter im Kaspischen Meer von 0,75 Grad und im Toten Meer von 0,63 Grad. Resultate der raschen Erwärmung der Gewässer sind der Studie zufolge ein stärkeres Algenwachstum samt giftiger Algenblüte sowie höhere Methanemissionen. In einigen Fällen könne das gesamte Ökosystem zusammenbrechen mit den entsprechenden Folgen für die Fischerei und andere Nutzungen.
Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald. Bei uns zu Gast sind heute einige unserer Weltwärtsrückkehrerinnen, die bis vor kurzem noch einen Einsatz in Umweltschutzprojekten in Costa Rica und Nicaragua geleistet haben. In der ersten Hälfte unserer Sendung haben wir erfahren, wie die Erwartungen vor dem Einsatz den tatsächlichen Erfahrungen gegenüberstanden, welche Erlebnisse unsere Freiwilligen besonders in Erinnerung geblieben sind und inwiefern sie sich durch den Freiwilligendienst auch auf persönlicher Ebene weiterentwickelt haben. Ihr seid ja vom Alter her ein ziemlich gemischter Jahrgang gewesen. Einige von euch hatten bereits vor dem Freiwilligendienst ihr Studium abgeschlossen, während viele andere von euch direkt nach dem Abitur nach Mittelamerika aufgebrochen sind. Hatte der Weltwärtseinsatz Einfluss auf euren weiteren beruflichen Werdegang?
Ja, ich habe vor Ort in Costa Rica auch mich viel mit alternativer Landwirtschaft auseinandergesetzt und habe mir viele Systeme wie Permakultur oder eine Aquakultur angeguckt, mich damit beschäftigt und es hat mich fasziniert. Und daher studiere ich jetzt auch Agrarwissenschaft in Bonn.
Ich werde in Kürze meine Promotion beginnen, wie das auch schon vorher geplant war, also Promotion in Chemie, was ich auch studiert habe. Der Unterschied ist allerdings, dass ich da jetzt reflektierter hineingehen kann und mit dem Jahr Abstand habe ich jetzt auch eine besondere Motivation und freue mich sehr, dort wieder anknüpfen zu können, wo ich vorher aufgehört habe.
Ja, also interessanterweise schon. Interessanterweise deswegen, weil ich jetzt Elektrotechnik studiere. Man sich natürlich denkt, wenn ich mit einer Umweltorganisation nach Costa Rica gehe, ist das generell eher unwahrscheinlich, dass man am Schluss dann Elektrotechnik studiert. Aber einfach die Tatsache, dass ich vor Ort wirklich viel mitgeholfen habe, das Stromnetz auf neue Häuser auszubreiten und Steckdosen leisteten, also sozusagen Steckdosen zu verlegen, wie man es heutzutage halt einfach hinter die Wand legt, ist da eigentlich unüblich. Die Kabel sind an der Wand befestigt, stört da keinen. Aber halt Stromversorgung in Häuser zu bringen, das habe ich auf jeden Fall viel mitgeholfen, wenn nicht sogar alleine eben auf die Beine gestellt. Und deswegen hat mich das auch da tatsächlich dazu bewegt, jetzt selbst Elektrotechnik zu studieren, um da ein bisschen mehr mit Elektronik generell am Hut zu haben.
Er hat die Auslegung, also meine Ziele hat er verändert. Ich werde immer noch Soziologie und Kommunikationswissenschaften studieren, also studiere ich gerade, aber meine Ziele sind jetzt anders. Die sind auch recht utopisch und ich soll das, glaube ich, eigentlich gar nicht sagen, weil ich dann recht kindlich rüberkomme. Aber ich hoffe eben so, dass ich mit Kommunikationswissenschaften, dann lerne ich, wie ich richtig mich mit Leuten unterhalte oder sie auch beeinflusse. Und durch die Soziologie verstehe ich dann besser, wie die Gesellschaft tickt. Und dann könnte ich vielleicht mit diesen zwei Komponenten so ein bisschen was rummanipulieren, dass wir ein bisschen offener werden und ja, mehr Bewusstsein schaffen und eben den Leuten, die sich mit diesen Umweltsachen wahrscheinlich besser auskennen als ich, dass ich denen einfach mehr Stimme geben kann in der Öffentlichkeit.
Nein, eigentlich nicht. Ich wusste eigentlich auch schon vorher, was ich danach machen werde und die Richtung war klar, dass ich Umweltschutz oder Ähnliches studieren möchte und das hat sich dann auch so ergeben und ich bin dabei geblieben. Das hat sich nur noch gefestigt eigentlich und studiere dann auch jetzt Klimaschutz.
Also ich war ja quasi Berufsrückkehrer, ich hatte ja schon vorher gearbeitet. Ich habe einfach gemerkt, dadurch, dass ich eben auch einige Umweltaktivistinnen kennengelernt habe dort in Costa Rica, dass ich eben gemerkt habe, dass auch dort ähnliche Probleme herrschen wie in deutschen Umweltbewegungen. Also sowas wie Verbindlichkeiten, erste Euphorie, dann springen die ersten ab, so nach den ersten Hürden, dass eben auch teilweise unüberwindbare Hürden sind und dass man die ganze Zeit so ein bisschen hin und her denken muss und halt mit dem, was man hat, arbeiten muss. Das fand ich irgendwie ganz spannend und auch in einer gewissen Weise tröstend, weil ich auch den Leuten sagen konnte, bei uns läuft es ja auch nicht super. Genau, das ist halt so eine Sache, die mich ganz stark einfach auch bestärkt hat, weiterzumachen und auch mit geringsten Mitteln das Größtmögliche zu erreichen.
Das waren Boy mit Into the Wild. Und wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald und unseren Weltwärtsrückkehrerinnen. Ihr habt ja nun alle viel Zeit in Costa Rica und Nicaragua verbracht. Da geben einem doch bestimmt einige Dinge mit der Zeit auf die Nerven. Viel mehr Dinge habt ihr wahrscheinlich aber auch richtig lieben gelernt während eurer Zeit dort. Wenn ihr jetzt noch einmal an euren Aufenthalt zurückdenkt, was vermisst ihr denn am meisten?
Diese familiäre Harmonie, wenn man in einer komplett fremden Umgebung aufgenommen wird, bei fremden Leuten und gleich eingeschlossen wird, integriert wird.
Ja, das Gefühl, frei zu sein und auf jeden Fall die guten Freunde, die ich dort gemacht habe und die Herzlichkeit.
Die entspannte Lebensweise.
Die Sonne und meine Gastmutter, mit der ich viel und lang über viele Themen, über Weltpolitisches und für verschiedene Engagements oder Politik in Costa Rica oder Bewegungen in Costa Rica geredet habe. Und mit dir konnte ich immer ehrlich und offen reden.
es war relativ feucht und dann hat man geduscht und dann ist man verschwitzt rausgekommen und das fand ich irgendwie geil.
Wie wir gehört haben, sind es also ganz unterschiedliche Dinge, die unsere Freiwilligen besonders in Mittelamerika lieben gelernt haben. Bevor wir nun auch schon zum Ende der heutigen Sendung kommen, möchte ich gerne mit unseren Gästen noch darüber sprechen, wie sie aus heutiger Sicht auf ihren Dienst blicken. Das Weltwärtsfreiwilligenprogramm ist ja durchaus nicht unumstritten. Eine häufige Kritik, die zu hören ist, ist die Tatsache, dass junge Leute, meist ohne abgeschlossene Berufsausbildung, in Länder des globalen Südens fahren, um dort Tätigkeiten zu verrichten, die viele Einheimische wahrscheinlich um einiges besser erledigen könnten, wenn das Geld da wäre, sie einzustellen. Wäre das Geld also nicht besser eingesetzt, wenn man die Länder direkt finanziell unterstützt? Und weshalb haben junge Deutsche das Bedürfnis, sich unbedingt im Ausland zu engagieren? In Deutschland gäbe es doch auch genug Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement. Ihr habt euch ja bereits in der Vorbereitung auf euren Einsatz, aber auch währenddessen, immer wieder auch mit der Kritik am Weltwärtsprogramm beschäftigt. Dennoch wart ihr damals der Überzeugung, dass es für euch die richtige Entscheidung sei und seid ausgereist. Wie denkt ihr denn jetzt als Rückkehrer und Rückkehrerinnen über euren Dienst?
Ich bin dankbar, diese Möglichkeit gehabt zu haben, dass ich diesen Dienst in Costa Rica machen konnte. Trotzdem bin ich zwiegespalten, ob Sinn und Nutzen relativ zu den Kosten stehen.
Ja, also insgesamt kann man doch irgendwie zufrieden sein mit dem, was man gemacht hat. Ja, man hat dann irgendwo eingesehen, dass manche Dinge einfach langsamer laufen und dass deswegen gewisse Erfolge einfach nicht so schnell eintreten, wie man das sich erhofft hat, aber insgesamt ein positives Fazit.
Ich denke über meinen Dienst auf jeden Fall, dass er mich persönlich ziemlich viel weitergebracht hat. Nur überlege ich jetzt, ob es vielleicht für die Leute vor Ort auch etwas besser gewesen wäre, wenn ich nicht direkt nach dem Abitur nach Costa Rica gegangen wäre, sondern vielleicht erst nach dem Studium oder nach einer Ausbildung, weil ich denke, als jemand, der eben schon mehr Erfahrung hat, hätte in dem Projekt mehr reißen können.
Ja, für einen Umweltdienst einmal quer um den Globus zu fliegen, ist natürlich ein bisschen widersinnig. Da haben es andere Freiwillige, die im rein sozialen Dienst arbeiten, vielleicht auch ein bisschen einfacher in der Rechtfertigung. Wichtig ist natürlich, was man für Impulse mit zurückbringt und auch hier in Deutschland, um in Deutschland eine Veränderung zu bewirken. Aber letztendlich ist dieser Konflikt nie wirklich auflösbar. Aber auch das gehört zur Entwicklung dazu und zum Erwachsensein, Konflikte aushalten zu können.
Es ist also auch nach dem Dienst nicht möglich, das Weltwärtsprogramm kategorisch als sinnvoll oder sinnlos zu bewerten. Man kann wohl feststellen, dass es seine Stärken und Schwächen hat. Aber fest steht, dass es vielen jungen Erwachsenen die Möglichkeit gibt, einen Einblick in völlig andere als die gewohnten Lebensrealitäten zu gewinnen und ein Bewusstsein über globale Zusammenhänge und Problematiken zu entwickeln. Und mit diesen Erfahrungen im Gepäck kann nun auch ein Engagement in Deutschland noch bereichernder gestaltet werden. Damit kommen wir nun zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch, Caroline, Fania, Jan Hendrik, Julian, Lena, Selina und Simon, für das tolle Gespräch, eure Offenheit und die spannenden Einblicke in eure Erfahrungen als Weltwärtsfreiwillige in Mittelamerika. Zum Abschluss hören wir noch Satur mit Passengers und anschließend die Veranstaltungshinweise von Martin. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Veranstaltungstipps. Peru ist ein Bergbauland und die Folgen des Abbaus von Gold und Mineralien für die Umwelt sind weithin sichtbar. Zugleich sind die Bergbauregionen Perus die ärmsten des Landes. Die Ausstellung Bergwerk Peru – Reichtum geht, Armut bleibt im Eine Welthaus München zeigt noch bis Ende des Jahres, wie die Zustände vor Ort sind und warum sie so sind und natürlich, welche Alternativen es dazu gäbe. Wer mehr über die Arbeit von Pro Regenwald erfahren möchte und welche Möglichkeiten es gibt, sich selbst einzubringen und mitzuhelfen, ist gerne zum allmonatlichen Einsteigertreffen eingeladen. Nächster Termin ist Dienstag, der 12. Januar 2016 um 19 Uhr. Eine zweite Möglichkeit, mehr über freiwilliges Engagement bei Pro Regenwald im In- und Ausland zu erfahren und Einblick in die vielfältigen Aufgaben zu erhalten, bietet die Münchner Freiwilligenmesse im Gasteig am 24. Januar 2016.
Nächste Woche wieder Ökomagazin Rainbow hören und öffentlich fahren. Natürlich mit dem Handyticket der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG.